Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist.
Hallo aus Kuala Lumpur zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes. Ich sitze hier auf dem Rooftop von dem Condo, das ich aktuell gemietet habe. Wie man sieht, hier absolut perfekten Skyline-View im Hintergrund. Ich bin jetzt wirklich ganz, ganz oben. Das ist der 66. Stock. Im Hintergrund sieht man auch die ikonischen Landmarks von Kuala Lumpur. Richtig cool. Da die Zwillingstürme, die Petronas Towers. Ja, total cool, dass man die von hier sieht. Und mit diesem schönen Ausblick für euch, ich schaue ja in die Kamera, spreche ich heute über das Thema SIM-Karten bzw. eSIMs als digitaler Nomade. Früher, als ich vor über 11 Jahren digitale Nomadin wurde bzw. als ich auf Weltreise gegangen bin, da gab es noch keine eSIMs. Da gab es keine Alternative zu lokalen SIM-Karten und ich weiß noch, wie ich auf der Weltreise war und die ersten 3 Monate, die ich durch Lateinamerika gereist bin, tatsächlich ausschließlich mit WLAN gearbeitet habe. Mit gearbeitet meine ich aber tatsächlich auch einfach gelebt, nicht nur das tatsächlich richtige Arbeiten am MacBook. Ja, also damals wäre ich tatsächlich noch nicht mal auf die Idee gekommen, mir eine SIM-Karte für jedes Land zu kaufen. Allein in Lateinamerika war ich ja tatsächlich auch in 6 Ländern in den 3 Monaten. Also mir da alle 2 Wochen sozusagen eine neue SIM-Karte zu kaufen, das ja, wäre mir nicht mal in den Sinn gekommen. Und damals, wie gesagt, mit dem WLAN, das war einfach ganz normal. Und so habe ich einfach immer auf das WLAN im Hostel oder in der Unterkunft, ich habe auch Couchsurfing damals schon gemacht oder noch gemacht, habe ich darauf gehofft und damit dann am Ende gearbeitet, bin darüber mit meiner Familie in Kontakt geblieben. Und ich weiß auch noch, wie ich dann in Bolivien eine Nacht auf der Insel Isla del Sol verbracht habe. Damals gab es da kein Internet auf der ganzen Insel nicht. Und ich hatte das nicht gewusst und meine Eltern waren darauf vorbereitet, dass ich ihnen Bescheid sagen kann, dass ich gut angekommen bin in der Unterkunft, wie ich das sonst immer mache. Und dann kam ich da an und es gab kein Internet. Wie gesagt, auf der ganzen Insel nicht. Also es gab keine Möglichkeit für mich, meinen Eltern Bescheid zu sagen, dass ich gut angekommen bin. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich direkt am nächsten Tag zurückgefahren bin mit dem Boot. 3 Stunden Bootsfahrt, Fährfahrt. Ich habe es dann nicht über mich gebracht, länger zu bleiben. Tatsächlich gab es aber auch noch einen weiteren Grund, nämlich, dass es auf dieser Insel auch keine Bankautomaten gab, keine ATMs und ich hatte nicht genügend Bargeld dabei. Ja, das sind Geschichten, die das Leben als digitaler Nomade schreibt. Passiert. Und dementsprechend war ich nur eine Nacht auf der Isla del Sol. Und nachdem ich 3 Monate in Lateinamerika war, bin ich dann ja in die USA weitergereist. Und da ich in den USA 6 Wochen war, habe ich mir dann dort direkt eine SIM-Karte kaufen wollen. Also ich habe es auch am Ende natürlich geschafft. Aber als ich angekommen bin, gab es da am Flughafen so einen SIM-Kartenautomaten. Und da dachte ich, super, ziehe ich mir hier eine. Und dann hat er mein Geld geschluckt und mir die SIM-Karte nicht ausgeworfen. Also ja, meine ersten Monate, sage ich mal, als digitale Nomadin, die waren schon geprägt von einigen Hürden, was dieses Online-Gehen anbelangt, was aber ja essentieller Bestandteil ist, um arbeiten zu können. Aber damals natürlich noch in einer ganz anderen Form als heute. Kurz darauf fing das dann an, dass ich wirklich in jedem Land, in dem ich war, eine lokale SIM-Karte gekauft habe. Damals war das ja auch noch so, dass man für die einzelnen europäischen Länder eine eigene SIM-Karte brauchte, wenn man denn online gehen wollte, beziehungsweise ja, auch auf dem Handy mobile Daten nutzen wollte. Da weiß ich zum Beispiel noch, dass ich 2016 einen Monat lang im August in Italien, auf Sizilien, eine Challenge mitgemacht habe, bei der man jeden Tag live geht, also live vor der Kamera spricht. So ähnlich wie jetzt ich das mache, nur nicht aufgenommen, sondern eben komplett live, dass man auch interagieren kann mit denjenigen, die da dabei sind, mit den Zuschauern, mit den Zuhörern. Und ich fand das eine ziemlich coole Challenge und die hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich habe es mir mal wieder schwer gemacht. Als digitale Nomadin wollte ich den Leuten coole Spots in Sizilien zeigen und bin deswegen jeden Tag an einen anderen Ort gefahren, um meine Live-Challenge sozusagen absolvieren zu können. Und habe dann von dem Ort mein Live gemacht, habe den Leuten über den Ort was erzählt, was ich vorher recherchiert hatte, irgendwelche Fakten, Informationen, aber auch Themen rund ums digitale Nomadentum. Und ich habe natürlich Fragen von den Zuschauern, die kamen, beantwortet in dem Live-Video. Das ging jeden Tag so, ich weiß nicht, wahrscheinlich zwischen 8 Minuten und 20 Minuten ungefähr. Und es hat mich tatsächlich, also so rund ein Gigabyte pro Live-Video gekostet. Und das war noch eine Zeit, in der ein Gigabyte Datenvolumen 10 Euro etwa gekostet haben. Damals hat man noch, wenn man eine SIM-Karte aufgeladen hat, hat man tatsächlich auch nur 1, 2, 3, 4, 5 Gigabyte bekommen. Also noch nicht mal 10. Also 5 waren, glaube ich, schon viel. Das heißt, ich musste extrem viel dazu kaufen. Und somit habe ich ziemlich tief in die Tasche gegriffen, muss ich gestehen. Ich habe es zwar dann schon auch gerne gemacht. Mir hat die Challenge richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass mir grundsätzlich eigentlich dieses Live-Format sogar viel mehr liegt als dieses Video-Format an sich, weil das mit dem Schneiden und die vielen Daten, immer wieder hochladen, runterladen, hin und her, das habe ich ja auch klar, gerade am Anfang tatsächlich während meiner Weltreise und dann im Folgenden auch noch eine Weile, habe ich das probiert und habe aber gemerkt, damals war definitiv das WLAN zu schlecht, vor allem in den Ländern, in denen ich unterwegs war. Ich weiß noch, wie ich in Mexiko stundenlang Uploads gemacht habe oder auch auf meiner Weltreise in Argentinien. Da gab es nur in der Lobby WLAN und nicht auf dem Zimmer. Und da habe ich eine komplette Nacht nicht in meinem Bett schlafen können, weil ich einen Upload fertig machen musste. Ich glaube, ich konnte erst um 4 dann quasi schlafen gehen. Ich meine, ich habe mich dann auf der Couch zusammengerollt. Das war zum Glück auch kein Problem, hat keiner gemeckert. Aber ja, so war das damals. Und heutzutage ist es halt durch lokale SIM-Cards deutlich vereinfacht. Man kann sich einen Hotspot machen, sodass man halt auch nicht aufs WLAN angewiesen ist und mit den lokalen SIM-Cards einfach ja, sich einen Hotspot machen kann und dann über den Hotspot online gehen kann am Computer. Alles, was man an Arbeiten zu erledigen hat, kann man dann über den Hotspot machen. Außer es sind natürlich so krasse Uploads wie mit meinen Podcast-Videos. Also da sind durchaus, ich muss es auch alles mehrmals uploaden zu verschiedenen Plattformen und so weiter und so fort. Also es können auch durchaus mal 20 Gigabyte pro Video sein, die ich insgesamt rauf und runterlade. Das habe ich in Thailand letztes Jahr, als ich meinen Podcast gestartet habe, war ich in Thailand, da habe ich das gemerkt, gesehen. Da hatte ich nämlich kein WLAN bei mir in der Wohnung. Da hatte ich nur Datenvolumen, beziehungsweise musste halt in ein Café gehen, tagsüber zum Arbeiten, was in dem Fall aber kein Problem war, weil ein Paket mit 100 Gigabyte hat mich, glaube ich, 6 Euro gekostet. Also es sind ein bisschen andere Verhältnisse als früher. Das war dann nicht so problematisch. Und wie gesagt, in den Cafés gibt es WLAN und das WLAN war auch kein Vergleich zu dem WLAN in Argentinien und in Mexiko, das, was ich gerade erwähnt habe, wo ich wirklich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich erinnere mich noch an ein Video mit 1,2 Gigabyte und es hat 6 Stunden gebraucht zum Hochladen. Also das ist schon etwas, das man heute zumindest in Südostasien, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, nicht mehr so findet. Also da ist es schon, gibt es deutlich bessere Verhältnisse und ja, so war das. Und dann bin ich eben dazu übergegangen mit den lokalen SIM-Karten, habe mir, wie gesagt, auch dann in Europa SIM-Karten organisiert für so ziemlich jedes Land. Also immer, wenn ich angekommen bin natürlich und habe die dann teilweise auch behalten, habe die versucht am Leben zu halten, dass ich die weiter benutzen konnte, weil gerade zum Beispiel in Italien war ich relativ häufig, in Spanien war ich häufiger. Und so hatte ich dann ein kleines Kästchen mir gekauft. Ich weiß gar nicht, was da mal drin war, ehrlich gesagt. Ja, also ich weiß, dass es von Müller ist. Und das ist eben wirklich nur so, also handflächengroß ist schon viel zu übertrieben. Ja, also es ist viel kleiner als meine Handfläche. Und da passen bestimmt locker 15 SIM-Karten rein und das war damals voll. Heute nicht mehr, denn dann kommen wir jetzt quasi jetzt zum nächsten Abschnitt sozusagen. Heute gibt es nämlich eSIMs. Das macht es nochmal ein bisschen leichter. Denn eSIMs kann man einfach online kaufen über eine App oder über die Website des entsprechenden Anbieters und dann einfach, bevor man abfliegt, installieren und dann kann ich das anschalten, sobald ich im Land angekommen bin. Wichtig ist aber, dass die Installation vorher gemacht wird, noch im WLAN, weil sonst, wenn man am Flughafen ankommt oder wenn man mit dem Flugzeug landet, hat man ja erstmal noch kein WLAN und auch am Flughafen, das ist manchmal ein bisschen doof mit dem sich verbinden oder so. Und dementsprechend würde ich nicht dazu raten, das erst dann vor Ort zu aktivieren, außer es ist euch total egal, dass ihr vor Ort erstmal kein Internet habt am Handy. Aber ich würde schon dazu raten, eben das im Voraus zu installieren, dass man einfach nur das anschalten muss, wenn man gelandet ist und sofort vom ersten Moment an Internet auf dem Handy hat. Das ist schon sehr, sehr, sehr praktisch. Zwei Nachteile gibt es. Bei den eSIMs ist sehr häufig, wenn man sich einen Hotspot macht, eine tägliche Kappung. Also egal, wie viel Datenvolumen man über eine eSIM hat, im Normalfall sind es maximal 500 Megabyte zum aktuellen Zeitpunkt. Vielleicht verändert sich das nochmal irgendwann, mit Sicherheit verändert sich das irgendwann, weil ja auch einfach die Dimensionen heutzutage schon ganz andere sind als vor 10 Jahren. Und ich bin mir sicher, dass es in 10 Jahren nochmal andere Dimensionen sind als heute. Also früher waren 500 MB, ich weiß noch, das war so viel. Ich glaube, das hatte das erste Mal, als ich in meinem Handyvertrag Internet inkludiert hatte, waren das vielleicht 500 MB oder ein Gigabyte. Ich glaube, das war kein Gigabyte. Ich glaube, am Anfang war es wirklich so wenig. Und es hat gereicht für das, was man gemacht hat damals. Und heute, ja, komme ich mit 500 MB noch nicht mal einen Tag zurecht. Also eventuell, wenn ich mich anstrenge, einen Tag. Aber im Normalfall ist es schon so ein Gigabyte pro Tag mindestens. Ja, das ist der eine Nachteil von eSIMs. Wie gesagt, die Kappung des Datenvolumens, wenn man sich selber einen Hotspot gibt. Und das ist natürlich, also wenn ich jetzt mit meinem MacBook irgendwie, weiß ich nicht, Fotos hochlade und bearbeiten möchte, weil mittlerweile ja auch sehr viele Apps einfach in der Cloud sind. Lightroom funktioniert online. Damit bearbeite ich meine Fotos. Das heißt, auch um das zu tun, muss ich online gehen, beziehungsweise im Prinzip kann ich sie reinziehen und schon bearbeiten. Es wird nur nicht synchronisiert und nicht in die Cloud hochgeladen, aber die Bearbeitung an sich kann ich durchaus schon machen und dann lädt es das halt in die Cloud hoch, sobald ich online gehe. Aber wenn ich dann eben über den Hotspot arbeite, dann würde das direkt das Datenvolumen ziehen und dann wäre die tägliche Kappung erreicht und dann könnte ich nicht weiterarbeiten. Von daher, da muss man dann schon höllisch aufpassen. Der zweite Nachteil von eSIMs ist, dass es einen deutlich höheren Preis hat als die lokalen SIM-Karten. Wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, in Thailand habe ich ungefähr 6 Euro für 100 Gigabyte bezahlt. Jetzt gerade hier in Malaysia gibt es ein Paket von dem Anbieter, den ich habe. Die SIM-Karte habe ich einfach im 7-Eleven sogar mit Guthaben gekauft. Und ich glaube, die Karte hat mich 2 Euro gekostet, wenn ich mich gerade nicht irre. Wie gesagt, schon mitten im Guthaben, das ich direkt verwenden konnte und mein erstes Datenvolumen kaufen konnte. Und dann habe ich mich nach 2-3 Tagen ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, kann man eine App runterladen. Und in der App gab es dann ein Paket für 10 Euro mit, halte ich fest, Unlimited. Also ich finde 10 Euro für Unlimited Datenvolumen schon richtig, richtig toll. Und wie gesagt, bei den lokalen SIM-Karten, nicht wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, aber bei den eSIMs habe ich gesagt, die tägliche Kappung des Datenvolumens über Hotspot, das ist eben bei lokalen SIM-Karten nicht der Fall. Deswegen, das habe ich vorhin gesagt, ich habe in Thailand dann mit meinem Hotspot zu Hause gearbeitet, weil ich dort kein WLAN hatte, als ich ein halbes Jahr dort eine Wohnung hatte. Und das funktioniert dann, ja. Also auch wenn das 20, 30, 40 Gigabyte am Tag sind, das ist kein Problem. Und dementsprechend, wenn ich länger als ein paar Tage in einem Land bin, dann tendiere ich eigentlich immer zur lokalen SIM-Karte. Ausnahme war jetzt zum Beispiel, als ich auf dieser Reise, diese Reise begann ja für mich in Kenia, Saudi-Arabien und dann bin ich von da über Katar auf die Philippinen geflogen. Und diese ersten 30 Tage hatte ich tatsächlich eine eSIM mit einem globalen Datentarif. Auch das gibt es heutzutage. Und da ja, kann man dann in allen Ländern, die teilnehmen sozusagen, die da entsprechend gelistet sind, das kann man nachgucken, kann man in all diesen Ländern online gehen. Und diese globalen Tarife, die gibt es dann auch entweder mit einem bestimmten Datenvolumen, also ich glaube, was ich gesehen hatte, waren 50 Gigabyte im Monat oder so. Oder eben das, was ich dann gewählt habe, ist das unbegrenzte, also unlimited Datenvolumen. Das finde ich tatsächlich schon nochmal eine Runde ansprechender. Dann muss ich mir nämlich keine Gedanken darüber machen, wie viel Daten ich hochlade, auch eben übers Handy in erster Linie. Denn da ist halt wieder das Problem mit der täglichen Kappung. Ja? Also auch wenn man unlimited Datenvolumen mit so einer globalen eSIM hat, gilt diese tägliche Kappung. Und das ist halt für mich schon ein Grund, warum ich nicht ganz ohne lokale SIM-Karte auskomme. Und dieses Unlimited globale Datenpaket bei dem Anbieter, über den ich das hatte, das war Olafly, das hat dann auch, wenn ich mich recht erinnere, $65 zu dem Zeitpunkt gekostet. Und das ist eben auch eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass ich hier in Malaysia eben für 10 Euro Unlimited Datenvolumen über eine lokale SIM-Karte bekomme. Aber wie gesagt, also es hat alles Vor- und Nachteile. Die globale SIM-Karte gilt, wie gesagt, in allen Ländern, in allen teilnehmenden Ländern, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich lande. Die SIM-Karte ist installiert. Das ist auch ein Abo-Modell. Das heißt, ich brauche mir wirklich um nichts Gedanken machen. Ich installiere das einmal und dann sage ich in dem Monat, ich will es haben, aktiviere es, zahle das Geld und dann habe ich eben in diesen Ländern Datenvolumen. Oder ich pausiere es für einen Monat oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Während halt mit der lokalen SIM-Karte immer das Problem auch einfach ist, ich muss sie erstmal kaufen. Das heißt, wenn ich lande in einem neuen Land, dann kann ich nicht direkt online gehen, kann ich nicht mein Handy anmachen und online sein. Deswegen ist tatsächlich für mich in vielen Ländern, wenn ich länger bleibe, auch die Kombination aus beidem eine Option, dass ich mir für die ersten paar Tage eine eSIM organisiere, dass ich direkt, wenn ich lande oder wenn ich mit dem Bus oder Zug über die Grenze fahre, dass ich dann sofort online gehen kann. Das finde ich gut und finde ich richtig und wichtig für mich als digitale Nomadin. Und sobald ich angekommen bin, vielleicht auch die erste Nacht da verbracht habe, ein bisschen runterkomme, entspanne, eben wirklich ankomme, dass ich dann mir eine SIM-Karte organisiere. Teilweise ist es auch so, dass die lokalen SIM-Karten an den Flughäfen ein bisschen teurer sind, als wenn man zum Beispiel einfach in 7-Eleven geht oder ins Kaufhaus geht oder in eine Mall halt, ne? Was auch immer. Sodass ich tatsächlich diese Kombination aus am Anfang für ein paar Tage eSIM und dann organisiere ich mir eine lokale SIM-Karte, finde ich schon sehr praktisch. In Singapur habe ich das jetzt zum Beispiel auch so gemacht und am Anfang hier in Malaysia auch, dass ich das in dieser Form hatte. Auf den Philippinen war es auch so, da hatte ich am Anfang noch meine globale eSIM und dann hatte ich die kompletten ersten, 10 Tage, um mir Gedanken zu machen, wo besorge ich mir jetzt die lokale SIM-Karte und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, aber man hat halt den Hassel mit der lokalen SIM-Card, dass man sie sich kaufen muss, dass man sie finden muss. Und nicht in jedem Land gibt es zum Beispiel im 7-Eleven SIM-Karten. Auf den Philippinen hatte ich so ein bisschen Probleme, eine lokale SIM-Karte zu finden. Auch zum Beispiel bei den Telekommunikationsanbietern. Also jedes Land, ne, hat ja seine eigenen Telekommunikationsanbieter und die haben alle Läden. Ja, und wenn ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal Vodafone, wenn ich jetzt in Deutschland in einen Vodafone-Laden gehe, nehme ich mal an, dass ich da eine Prepaid-SIM-Karte kaufen kann. Und in vielen Ländern ist das auch so. In Thailand zum Beispiel ist es so, wenn ich da in den AIS-Store gehe, einer von den Telekommunikationsanbietern ist AIS, dann kann ich dort eine lokale SIM-Karte zu einem guten Preis kaufen, während am Flughafen relativ teure Tourist-SIMs gibt. Auf den Philippinen war das aber eben nicht so. Da bin ich ganz selbstbewusst in so einen Telekommunikationsladen reingelaufen und konnte dann keine SIM-Karte kaufen und musste sie erst organisieren. Teilweise ist es übrigens auch bei Kreditkarten mit dabei, also bei meiner Miles & More Kreditkarte zum Beispiel habe ich 3 GB im Jahr, die ich sogar aufteilen kann, 3 mal 1 GB. Das habe ich jetzt eben zum Beispiel, als ich in Malaysia angekommen bin, gemacht, dass ich den ersten Gigabyte verwendet habe und am Folgetag dann im 7-Eleven meine lokale SIM-Karte gekauft habe. Ja, das ist so das, wie ich das mache, wie ich das nur empfehlen kann. Wie gesagt, die Kombination aus eSIM und lokaler SIM-Karte finde ich persönlich am besten. Um noch ein paar andere Anbieter zu nennen, ich habe schon Olafly genannt mit dem globalen Datentarif, den ich eben auch selber verwendet habe letztes Jahr. Aber ansonsten gibt es auch noch zum Beispiel AloSIM, es gibt Airalo, es gibt Saily und noch sehr, sehr, sehr viele andere. Ich persönlich habe sie, glaube ich, alle schon verwendet. Mit dem globalen Datentarif, wie gesagt, bisher Olafly nur, die anderen noch nicht. Aber mittlerweile bieten tatsächlich, glaube ich, auch fast alle sowohl die normalen SIM-Karten länderspezifisch für ein paar Tage oder mit ein paar Gigabyte an. Häufig auch ist es so, dass man die Tage, also dass man sagt, ich kaufe 5 GB, die 5 Tage gültig sind zum Beispiel. Ja, aber es gibt eben auch, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und gefallen. Klick gerne einmal auf Like, wenn es dir gefallen hat, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann!